Gedanken so hingehen, wenn ihr so ein Predigtthema hört, wenn Gott kommt? Also, könnt ihr das mal irgendwie versuchen, so in euch reinzulauschen, wenn Gott kommt, was ihr damit verbindet? So, was so die Assoziationen sind. Also, ich neige dazu, dann irgendwie Bilder zu sehen. Adrian Plus, ja, das stimmt, da gibt es das auch, der Besuch. Okay, ihr merkt das bei so einem Lied, ne? Also dass das Kommen Gottes ja irgendwie assoziiert wird mit Begriffen, Bildern. Weisheit und Stärke sind dein, ne? Was verbinden wir damit? Okay, ich möchte gerne eine dieser Bibelstellen vorlesen, bei denen Gott gekommen ist oder bei denen Gott kam. Nämlich eigentlich so die Bibelstelle, in der Gott so gekommen ist und kommt. Nämlich Jesus ist ja in, ist Gott ist in Jesus gekommen. Und ich lese Markus Evangelium ab Kapitel 1, Vers 14. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, kam Jesus nach Galiläa zurück und verkündete im Auftrag Gottes, es ist soweit. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas, wie sie gerade ihr Netz auswarfen. Sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als Jesus ein kleines Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn von Zebedäus und seinen Bruder Johannes. Sie saßen gerade im Boot und besserten die Netze aus. Jesus rief sie und ließen ihren Vater Zebedäus mit den Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Sie gingen weiter und kamen miteinander nach Kapernaum und gleich am Sabbat ging Jesus in die Synagoge. Dort sprach er zu den Versammelten. Keine Bange, ich werde noch deutlich weiter lesen, aber nicht alles predigen. Sie waren von seinen Worten tief beeindruckt, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht von Gott hatte, ganz anders als die Gesetzeslehrer. In ihrer Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er schrie, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist doch nur gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist der, der an Gottes Heiligkeit teilhat. Drohend sagte Jesus zu dem bösen Geist, schweig und fahr aus von diesem Menschen. Da zerrte der Geist den Mann hin und her und fuhr aus mit lautem Geschrei. Die Leute erschraken alle und fragten einander, was hat das zu bedeuten? Er hat eine ganz neue Art zu lehren, wie einer, dem Gott Vollmacht gegeben hat. Er befiehlt sogar den bösen Geistern und sie gehorchen ihm. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von Jesus ringsum in Galiläa. Sie verließen die Synagoge und gingen in das Haus von Simon und Andreas und Jakobus und Johannes kamen mit. Die Schwiegermutter Simons lag mit Fieber im Bett und gleich als sie ins Haus kamen, sagten sie es Jesus. Er ging zu ihr, nahm sie bei der Hand und richtete sie auf. Das Fieber verließ sie und sie bereitete für alle das Essen. Was erwartest du, wenn du in einen Gottesdienst kommst wie diesen? Das ist ja ganz unterschiedlich. Manche von uns treffen hier einfach ihre Leute, so ihre Freunde, der große Klumpatsch erweiterte Familie. Manche sitzen hier und müssen ehrlicherweise zugeben, ich erwarte gar nichts. Das ist einfach Gewohnheit, dass ich jetzt heute hier bin und heute war mein Tag nicht so gefüllt, dass ich jetzt nur mit Erwartungen hier hinkommen würde. Bin froh, dass ich es geschafft habe, überhaupt hier zu sein. Das war eigentlich schon mein Sieg. Andere sind hier und sagen, ich erwarte Inspiration. Wenn man dann nachfragen würde, was für eine Inspiration, dann wird es vielleicht schon schwierig. Einige erwarten Tipps für ihr Leben. Das, was Gott erwartet, ist, dass er uns begegnet. Das ist das, warum Gott heute hier ist. Dass er mit uns in Kontakt kommt. Gott kommt in Jesus in diese Welt und es ist auffällig, wenn man sich das alles anguckt, wie Jesus reinbricht in diese Welt, so muss man das ja ausdrücken, so ein absoluter Fremdkörper, Mensch wie du und ich, aber so anders, so, so anders. Wenn man sich das so anguckt, und da kann man sich eben Einzelevangelien angucken, wir gucken uns jetzt den nächsten Monat eben das Markus-Evangelium an, eine dieser Lebensgeschichten Jesu. Wenn man sich das so anguckt, dann merkt man, wo Jesus hinkommt, da verändert sich die Atmosphäre, mal ganz salopp gesprochen. Hier ist die Rede davon, dass sich die Kunde von ihm wie ein Lauffeuer verbreitete. Ja, er wird zum Stadtgespräch, zum Dorfgespräch, muss man in dieser Gegend eigentlich eher sagen. Über ihn wird geredet, weil offensichtlich mit ihm eine Dimension reinkommt in diese Welt, die die anderen nicht bieten konnten. Er lehrt nicht wie die anderen Lehrer, heißt es hier, sondern er lehrt wie einer mit Vollmacht. Er lehrt wie einer von dem, was ausgeht, was von den anderen nicht ausgeht. Irgendwie etwas, was man nicht einfach nur lernen kann. Nicht etwas, was man einfach nur durch Reden, durch Rhetorikseminare irgendwie auf die Reihe kriegen kann. Sie erleben, wie Menschen frei werden von dämonischer Besessenheit. Ob du an Dämonen glaubst oder nicht, ist irrelevant. Wie immer du für dich diese Stelle hier fasst, es ist offensichtlich, dass etwas Dramatisches im Leben dieser Person passiert. Die Leute sehen es und sagen, es ist der Hammer, was hier passiert. Er kommt in das Haus einer fieberkranken Frau. Und wie lapidar nebenbei wird das erzählt, sie sagen es ihm, er heilt sie, sie steht auf und kocht das Essen. Sie tut das, was sie am liebsten jetzt tun würde, weil das ist ihr Job als die Herrin dieses Hauses ist. Jesus kommt und mit ihm kommt auf jeden Fall Kraft. Ein Haufen Kraft. Ich möchte diese Predigt so ein bisschen verstanden wissen als Fortsetzung von letzter Woche. Letzte Woche haben wir uns viele Geschichten erzählt von dem, was Jesus so im Leben von Leuten getan hat. Was Gott im Leben von Leuten getan hat. Und dann habe ich in der Predigt euch versucht herauszufordern, Gott mehr zu denken als den, der mit reinkommen will an euren Arbeitsplatz. Und es ging letzte Woche mir sehr stark um diesen Aspekt von, naja, Gott mit reinholen in die Dinge des Alltags. Und der Alltag ist eben für viele von uns Arbeit. Dass Gott Weisheit hat für uns, dass Gott uns helfen will mit den ganz normalen Herausforderungen des beruflichen Alltags, mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, mit den Aufgaben, mit denen wir zu tun haben, die Kreativität, die wir irgendwie uns rausquetschen wollen, sollen. Und in all dem zu leben, dass Gott weiser ist als wir, klüger ist als wir, sozial kompetenter ist als wir und sogar kreativer ist als wir. Da gehört eine gehörige Portion Demut zu, aber es gehört natürlich auch sowas wie ein Vertrauen dazu, dass man sich nicht wie ein Idiot vorkommt, wenn man vor so einer aufgeklappten Excel-Tabelle sitzt und sagt, Gott, hilf mir. Aber das, was Jesus hier tut, ist ja nochmal was anderes. Jesus bricht rein in diese Welt und diese Welt reibt sich an ihm vom Anfang an. Es gibt Leute, die ärgert das zutiefst, was Jesus macht. Er erfüllt nicht ihren Erwartungshorizont an einen frommen Mann. Erfüllt nicht ihren Erwartungshorizont und er übererfüllt den Erwartungshorizont anderer Leute. Sie sagen, es ist unfassbar. Da, wo er auftaucht, geschehen Dinge. Da, wo er auftaucht, da, wo Gott ist, da, wo Gott wirklich ist, verändern sich Situationen. Nicht, dass die Leute damit besser leben können, das ist ihnen zu wenig. Das ist Jesus zu wenig. Sondern es geht darum, dass sich Situationen tatsächlich ändern. Ich lese nochmal Vers 15. Es ist soweit, sagt Jesus. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. ein vierfaches Ding, was hier drin ist. Und möchte euch da so ein bisschen reinnehmen. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten. Also es fängt eigentlich damit an, so die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt, das Wort, was da steht, ist das eines einer Wassertonne, in die der letzte Tropfen reingefallen ist, der noch gerade reinpasst. Und jetzt tropft es weiter. Und wir wissen alle, wenn wir vor dieser Tonne stehen, jetzt wird es überlaufen. Das ist das Bild. Die Zeit ist erfüllt. Im Stundenglas, da passt nichts mehr rein. Jetzt läuft die Zeit über. Und das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist nahe. Jesus kommt und sagt, jetzt. Ich finde, das ist eine der besten Übersetzungen von die Zeit ist erfüllt. Jetzt. Jetzt beginnt Gott seine Herrschaft. Und da das Ganze schon ungefähr 2000 Jahre vorbei ist, können wir davon ausgehen, dass dieses Jetzt auf jeden Fall schon mindestens begonnen hat, wenn nicht schon hinter uns liegt und wir nach diesem Jetzt sind. Also die Herrschaft Gottes hat begonnen. Wir können das lesen als Vergangenheit. Jesus kommt und sagt, es hat etwas Neues begonnen. Ein neuer König. Ich stelle ihn euch vor. Dieser neue König, das ist Gott, der Herr. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige, der Heilige, der Erlöser, der Heiland. Das ist das Evangelium. Ein Evangelium war ursprünglich eine Nachricht, die von Rom ausging, nämlich dass ein neuer Kaiser eingesetzt war. Ein neuer Herrscher geboren war oder eben eins von diesen beiden Sachen. Entweder ist der neue Kaiser eingesetzt oder ein neuer Erbe ist geboren. Das ist eigentlich das Evangelium. Und wenn etwas evangelisiert wurde, wenn das Evangelium geteilt wurde, dann war das eigentlich, dass ein Bote von Rom kam und ein neues Gesetz verkündet hat. Und durch die Verkündigung vor dem Statthalterpalast wurde es für diese Provinz dieses Gesetz gültig. Jesus kommt und sagt, jetzt, Gottes Herrschaft hat begonnen. Dann kommt dieser dritte Teil, an den ich gleich noch rangehe. Und glaubt der guten Botschaft, glaubt dem Evangelium, vertraut dem Evangelium. Ich sage euch etwas, was ihr nicht sehen könnt. Das war ja damals auch so. Die Leute lebten in Israel und in Rom ist was passiert. Es gab damals keine Live-Übertragung, es gab keine Kamera im Geburtssaal. Alles, was sie hatten, war ein Bote, der gekommen ist und gesagt hat, ein neuer König ist da. Und die Leute standen in ihrem Dreck, in ihrem Dorf, mit ihren Lebenssorgen, mit ihren Nöten, mit ihren kranken Kindern, mit den Herausforderungen des Alltags, mit ihrer komischen Ehe, mit ihren merkwürdigen Familienkonstellationen, mit einer Besatzungsmacht im Rücken. Alles war, wie es war. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ein neuer König ist da. Trifft das in ungefähr deine Situation? Das ist die Situation, in der wir leben. Wir stehen in Herausforderungen. Wir haben mit Dreck zu tun. Wir haben mit Sachen zu tun, mit denen wir kämpfen. Und jetzt kommt Gott und sagt, Sven, guck mir in die Augen. Ein neuer König ist gekommen. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Glaub das. Vertrau darauf. Wir würden in der deutschen Sprache noch dazu ergänzen, baue dein Leben darauf. Du kannst jetzt weiterhin so tun, als wenn der Kaiser in Rom der letzte Herrscher dieser Welt ist. Du kannst so tun. Du kannst so tun, als wenn die Verhältnisse dieser Welt das letzte Wort sind. Du kannst so tun, als wenn der Arzt das letzte Wort hat. Du kannst so tun. Du kannst so tun, als wenn der Blick in den Spiegel dir alles offenbart. Du kannst so tun. Du kannst dabei bleiben. Aber ich, Jesus, ich, Gott, komme und sage dir, ein neuer König ist gekommen. Und es gilt eine neue Befehlskette in dieser Welt. Und das letzte Wort hat der Herr der Herren und der König der Könige. Er hat seine Herrschaft angetreten. Wenn wir die Lebensgeschichte Jesu lesen, dann merken wir, wie dieses Jesus geht in diese Welt hinein, und das ist ja ein kleiner, überschaubarer Rahmen, in dem er sich da bewegt. Also der bewegt sich in Schleswig-Holstein und stirbt in Hamburg, ne? So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ne? Also in so einem ganz kleinen Rahmen, in dem der da irgendwie unterwegs ist. Aber alles, was er tut, zeigt, und er redet davon, und die Leute sehen es an ihm, etwas Neues hat begonnen. Die bisherigen Verhältnisse sind total erschüttert. Das, was bisher totale Gewissheit war, ist nicht mehr gewiss. Man konnte nicht mehr davon ausgehen, dass wenn man unfrei in einen Gottesdienst gegangen ist, dass man auch unfrei aus dem wieder rauskam. Man konnte nicht mehr davon ausgehen, dass wenn man belastet durchs Leben ging, dass diese Last auch morgen noch auf den Schultern lag. Etwas Neues war gekommen. Der König der Könige tritt seine Herrschaft an. Das Dritte, was hier steht, da heißt es hier, ändert euer Leben. Also die Alten hätten jetzt gesagt, also mit den Alten meine ich Luther, das finde ich alt genug, ne? Tut Buße. Ja? Die ganz Alten, also das Original, das Griechische, ne, metanoiete, das ist ein Befehl, den man grammatisch gar nicht so richtig ins Deutsche übersetzen kann, weil wir Deutschen an dieser Stelle nicht so präzise sind mit unserer Sprache. Aber insgesamt, Meta, kennt ihr von Metamorphose, ne? Der Mischmasch Schmetterling ist ein altes Flatterding, ne? Der war als Haupe, war er hässlich und so weiter. Ne? Es gibt so ein Lied, was wir da haben. Ne? Also Metamorphose ist Morphos, die Gestalt, ne? Also die Gestalt der Raupe verändert sich in die Gestalt des Schmetterlings. Ne? So Metanoiete, ne? Veränder, Meta, irgendwas verändert sich ganz dramatisch irgendwie so. In diesem Fall ist es Nous, der Sinn. Unsere Denkausrichtung, unser Wertekanon, unsere Denkreflexe, unsere Denkgrundlagen, die Basis, auf dem wir unser Leben gedanklich aufbauen. Und natürlich, wenn wir das tun, wenn unser Wertekanon sich komplett verschiebt, dann wird sich hoffentlich auch, das braucht dann manchmal eine Zeit, bis wir das in Handlungen komplett umgesetzt kriegen. Das braucht manchmal ein paar Jahrzehnte, ein paar Jahrhunderte und leider sterben wir auf diesem Weg. Ne? Aber natürlich ändert sich dann auch unser Verhalten. Na, also wenn einer von euch morgens aufwacht und sagt, Menschen sind genauso wertvoll wie Tiere, Tiere sind genauso wertvoll wie Menschen, dann werdet ihr keine Tiere mehr essen. Und ihr werdet euer Verhalten ändern, entsprechend, und werdet vegetarisch werden. Wenn ihr morgens aufwacht und bisher dachtet, dass Tiere so wertvoll sind wie Menschen, und morgens aufwacht und sagt, nein, Menschen sind kostbarer als Tiere, dann könnte es sein, dass ihr wieder anfangt, Fleisch zu essen. Könnte sein. Also, ne, aus dem Denken heraus ändert sich Verhalten. Und keine Bange, ich werde das jetzt nicht werten, was jetzt das Richtige oder das, ne, also keine Bange. Also, tut Buße, zielt in erster Linie bei Jesus darauf ab, zu sagen, ich stelle euch eine Wahrheit vor, ich stelle euch eine Wirklichkeit vor, ich stelle euch ein Konstrukt vor von dem, was ich sehe, nämlich Gott regiert. Niemand sonst. Nicht Geld hat das letzte Wort und bestimmt nicht deinen Wert. Nicht, was irgendwelche schlauen Leute dir sagen über dich, ist das Entscheidende. Nicht das, was deine Eltern über dir ausgesprochen haben, ist das Entscheidende, sondern ich sage dir, Gott regiert. Gott regiert. Und ich fordere dich heraus, sagt Jesus hier, ich fordere dich heraus, baue dein ganzes Denken auf dieser Wahrheit auf. Alles. Mach das zum Fundament von allem. Und dann merkst du, wie sich ganz viele andere Aussagen in deinem Leben relativieren. Wie ganz viele Machtansprüche, die es auf deinem Leben gibt, wie die zerbröckeln. Wie die nicht mehr so viel Kraft ausüben können, weil Gott ja regiert. Und weil das, was du tust und was du denkst und was du handelst, das hast du vor Gott zu verantworten. Und vor Gott allein. Wenn wir dann vorblättern und 20 Jahre weiter gucken, was das denn heißt, dann gibt es einen schlauen, frommen Mann, Prediger, der dann sagt, naja, wer sagt, er liebt Gott, aber hasst seinen Bruder, der hat ja wohl einen an der Waffel, der lügt. Ne? So, also das muss man dann schon irgendwie praktisch machen, was das alles heißt, alleine vor Gott verantwortlich sein. Das kann ja auch eine Entschuldigung dafür sein, dass man irgendwie ein richtig ekelhafter Typ wird oder so. Ne? Gott hat es mir gesagt und so. Also ne, das hat natürlich irgendwie Klammerbemerkungen hinten dann irgendwie so. Aber erstmal gibt es diese Ausrufegeschichte am Anfang des Evangeliums. Am Anfang des Jesus kommt, Gott kommt. Gott kommt und beansprucht, der alleinige Maßstab zu sein. Dein Bankkonto sagt dir nicht, ob du auf dem richtigen Weg bist. Dein Lebenslauf, den du irgendwo abgeben kannst, sagt dir nicht, ob du auf dem richtigen Weg bist. Dein Blick in den Spiegel sagt dir nicht, ob du auf dem richtigen Weg bist. Dein Krankenblatt sagt dir nicht, ob du auf dem richtigen Weg bist. Es sagt dir noch nicht mal dein, wie fühlst du dich denn, ob du auf dem richtigen Weg bist. Jesus kommt und sagt, jetzt, Gottes Herrschaft hat begonnen. Tu Buße, kehr um, denk anders, so würde ich es, glaube ich, eher hier sagen. Und vertraue der guten Botschaft. Vertraue diesem Euangelion, diesem Evangelium. Und die Leute hören ihn und sehen ihn und sagen, das ist der Hammer. Menschenleben verändern sich. Menschenleben verändern sich. Menschen werden anders. Manche sehr plötzlich. In einem Moment zum anderen. Manche Schritt für Schritt für Schritt. Aber Menschen werden anders. Und diese anderen Menschen, Christen nennt man die, ne, diese anderen Menschen, die verändern ihr Umfeld. Und werden auch wieder zu so einem unverdaulichen Teil in dieser Welt. Weil wir anders ticken. Weil anderes von uns ausgeht. Manche werden sich an uns reiben und ärgern. Andere werden uns sehen und werden sagen, hilf mir. Das ist Christsein. Das ist es, wenn Gott kommt. Wenn Gott kommt, dann verändert sich diese Welt. Und was interessiert mich die Welt? Erstmal mein Leben. Und mit meinem veränderten Leben mein verändertes Umfeld. Und mit meinem veränderten Umfeld meine veränderte Community. Und mit meiner veränderten Community und weiter und weiter und weiter. Das ist das, was wir in der Geschichte sehen können über 2000 Jahre hinweg. Es geschieht. Es geschieht. Wo wir aufpassen müssen, ist, dass wir nicht das, was mit Jesus so an Wucht reingekommen ist in die Welt, das, was Jesus hier reinträgt in diese Welt, dass wir das nicht komplett irgendwie so entzahnen und entstacheln und schön flauschig machen und sagen, Jesus kommt in diese Welt und sagt dir, Gott liebt dich. Das ist zu wenig. Ja, er liebt mich. Aber der, der mich da liebt, ist der Herr der Herren und der König der Könige. Er hat alles in der Hand, dass sich mein Leben ändert. Er hat alles in der Hand, dass sich das Leben deines Nachbarn ändert. Er hat alles in der Hand, dass sich diese Stadt ändert. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren und er liebt. Deswegen ist uns das wichtig, dass wir immer mal wieder erleben, wie Übernatürliches in unserer Mitte passiert. Deswegen ist uns das wichtig, einander zu erzählen von den Dingen, die Gott in deinem Leben, in meinem Leben getan hat, damit wir das nicht vergessen, dass es nicht darum geht, dass wir einfach ein flauschiges Miteinander haben, wo wir gegenseitig so warm miteinander haben, dass wir in der Lage sind, auch ein bisschen wärmer mit anderen Menschen umzugehen. Schön, wenn das passiert, aber das alleine ist viel zu wenig. Es geht darum, dass Gott uns sieht und sagt, hey, Sven, das, was ich getan habe, das möchte ich, dass du das auch tust. Also mal Ausnahme von Kreuz und Auferstehung und so, ne? Aber reingehen in diese Welt und den Leuten sagen, es ist ein neuer König gekommen. Und es mag ja sein, dass dir Geld wichtig ist, aber weißt du, Geld, was ist Geld? Es mag ja sein, dass dir wichtig ist, was die Leute von dir denken, aber ehrlich, das sind nur Leute. Das sind nur Menschen. Es mag dir wichtig sein, dass das, was du tust, deine Eltern stolz macht oder stolz machen würde oder dazu führen könnte, dass sie vielleicht doch mal was Positives über mich denken oder stolz sein könnten oder irgendwie sowas. Ja, aber ehrlich, das sind nur deine Eltern. Jesus kommt und sagt, hey, ich mache dich von all dem frei. Gott ist König der Könige und Herr der Herren. Und das merkt ihr auch, wenn ihr hier sitzt. Für die einen von uns ist das eine Wahnsinnsherausforderung. Könnte ich das doch glauben? Könnte das doch Realität werden in meinem Leben? Für einige von uns ist das schon fast eine Bedrohung. Weil auch eigentlich sieht doch alles ganz gut aus. Und jetzt kommt Jesus und sagt, alles Tand und Luft und Zeug. Gott alleine ist, was zählt. Und für manche von uns ist es das, wo sie sagen, das hat mein Leben gerettet. Wir beten jetzt miteinander.